Vorarlberg bewegt. Vorarlberg Live.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Vorarlberg Live hier aus unserem wunderschönen Studio in Schwarzach. Draußen scheint die Sonne. Wir besprechen herinnen aktuelle Themen. Mein Name ist Michael Brock, ich bin Politikchef bei den VN und darf Sie natürlich zu einem Interview mit einer gerade in Zeiten wie diesen maßgeblichen Politikerin im Land begrüßen. Herzlich willkommen, Schullandesrätin Barbara Schöbi-Fink.
Vielen Dank für die Einladung, grüß Gott.
Maßgeblich deshalb, weil der Schulschluss naht und weil es derzeit doch, es scheint zumindest etwas aufregender zugeht in Ihrem Ressort als sonst. Sie haben mehrere Themen, die Sie ins mediale Rampenlicht drücken und darüber würde ich heute gerne mit Ihnen sprechen. Zunächst einmal ganz allgemein, aber zum Schuljahr selbst. Bald ist es soweit, Schülerinnen und Schüler haben ihre Ferien, Lehrerinnen und Lehrer auch. Bereits vorbei ist die Matura. Sie reden ja viel mit Lehrerinnen und Lehrern im Land. Haben wir auch getan. Da war die Stimmung eigentlich relativ positiv, was die Matura-Ergebnisse betrifft. Was hören Sie so? Wie ist die Stimmung denn?
Ja, ich kann auch nur über die allgemeine Stimmung etwas sagen, natürlich, weil die Ergebnisse noch nicht vorliegen. Aber ich höre auch, dass die Zentralmatura endlich angekommen ist, nicht zum ersten Mal, auch die letzten Jahre hat sich herausgestellt, dass die Zentralmatura sich gefestigt hat, dass die Schülerinnen und Schüler und natürlich auch die Lehrerinnen und Lehrer wissen, womit sie zu rechnen haben und auch sehr relativ entspannt mit dieser Form der Matura umgehen. Was ich auch gehört habe und auch gesehen habe und was mich durchaus gefreut hat, ist, die vorwissenschaftlichen Arbeiten sind ja nicht mehr verpflichtend, aber dennoch entscheiden sich, heuer sind es glaube ich 30%, erwartet wird, dass das ungefähr bei 25% einpendeln. Das sind die Schülerinnen und Schüler, die freiwillig diese abschließende Arbeit machen. Und ich habe einige dieser Arbeiten gesehen oder präsentiert bekommen, die besten quasi in diesjährigen Jahrgang. Und das ist wirklich beeindruckend, was hier Schülerinnen und Schüler mit 18 selbstständig und freiwillig erarbeiten. Das ist großartig und ich glaube immer noch, das ist eine sehr, sehr gute Vorbereitung auf alles, was danach kommt. Sei es ein Studium, sei es eine weiterbildende oder eine weiterführende Ausbildung. Das ist eine großartige Angelegenheit, vor allem natürlich, wenn man es freiwillig macht.
Diese Freiwilligkeit, die bleibt ja jetzt. Mhm. Ist das gut, dass sie freiwillig bleibt oder wäre eine Verpflichtung gerade im Hinblick auf den weiteren Lebensweg sinnvoller?
Ich glaube, es war eine gute Entscheidung, das freiwillig zu machen. Erstens, diejenigen, die dann sich das antun und ein Jahr lang an dieser Arbeit arbeiten, die haben ein echtes Interesse, also auch ein echtes wissenschaftliches Interesse an einem Thema. Dementsprechend sind auch die Ergebnisse hervorragend. Jemand, der jetzt vielleicht schon weiß, dass er nicht studieren will oder der sich in dieser Art der selbstständigen Arbeit ein bisschen schwerer tut, kann eine zusätzliche Prüfung machen und somit auch genau gleich gut eine Matura ablegen. Ich glaube, dass für die Arbeiten selber das Freiwillige eine gute Entscheidung war. Und natürlich dürfen wir nicht vergessen, dass KI auch die Schulen überrollt hat, dass es auch schwieriger geworden ist, mit all den Herausforderungen, die wir kennen mit KI, auch zu beurteilen, was ist eine Eigenleistung und was nicht. Und jemand, der das freiwillig macht, weiß das auch und möchte ja eigenständig und selbstständig arbeiten, nimmt KI natürlich zu Hilfe, weil er weiß, wie er damit umgehen kann. Aber diese Arbeiten sind mehr wert, das muss ich ganz offen sagen.
Sind die Schulen, sind die Lehrerinnen und Lehrer denn dafür gerüstet, zu erkennen, was ist KI, was ist nicht und überhaupt im Umgang mit KI genug ausgebildet schon?
Das ist eine gute Frage und eine berechtigte, aber so wie KI das gesamte Leben überrollt hat, hat es auch die Schulen überrollt. Ich weiß, dass sie sehr aktiv und sehr engagiert sind, KI sinnvoll in den Unterricht einzubringen, das tun sie auch, aber an Fort- und Weiterbildungen braucht es sicher noch viel, um auch zwei Schritte weiter als die Schülerinnen und Schüler zu sein.
Können wir schon einschätzen, wie die KI den Schulalltag allgemein verändern wird?
Nein, das kann ich nicht, das muss ich zugeben, ich kann es nicht nur, ich weiß, dass KI den Schulalltag verändert. Dort sind wir in einem großen Transformationsprozess, dem sich die Schulen auch stellen, dem sich die Lehrerinnen und Lehrer auch stellen.
Zur Abschlussarbeit nochmal zurück, die muss ja auch nicht mehr schriftlich erfolgen jetzt, das sind die Pläne des Bildungsministers. Ab nächstem Jahr können die auch als Video, als Podcast, als Projektarbeit einfach abgegeben werden. Macht das Sinn?
Es war auch in diesem Jahr möglich, dass ein Podcast abgegeben werden konnte. Auch dort braucht es natürlich ein schriftliches Konzept, dort braucht es eine gute Vorarbeit und eine Untermauerung, eine schriftliche Untermauerung. Aber einer dieser Podcasts ist dieses Jahr auch als eine der besten Arbeiten ausgezeichnet worden in Vorarlberg.
Spannend, ich hätte wahrscheinlich auch eher einen Podcast gemacht, wobei ich gerne schreibe. Was bei der Matura für Diskussion gesorgt hat, ist der Umstand, dass ein Dreier im Zeugnis quasi dazu berechtigt, nicht lernen zu müssen für die mündliche Prüfung. Das soll ja eine 30%-Regelung kommen oder ist bereits eingeführt worden. Reicht das? Ist das genug? Weil von außen betrachtet, ich wäre wahrscheinlich auch die Person gewesen, die mit dem Dreier sich dann zurückgelehnt hätte bei der Prüfung.
Also diese Regelung, dass die Jahresnote einbezogen wird in die Berechnung der Gesamtnote, die gibt es seit einigen Jahren. Das war ein Ergebnis auch von Corona, dass man nicht nur diesen Einzelaufschlag bei der Matura berechnet, sondern auch die Jahresleistung. Aber, wie Sie richtig gesagt haben, hat es dazu geführt, dass viele auch ein leeres Blatt abgeben konnten, rein theoretisch. Ich hoffe nicht, dass das viele gemacht haben, aber rein theoretisch auch bei der schriftlichen ein leeres Blatt abgeben hätten können im Konjunktiv und trotzdem die Matura bestanden hätten. Das war nicht im Sinne des Erfinders. Und meines Wissens ist das Ministerium auch dabei, diese Regelung so umzugestalten, dass das nicht mehr möglich ist. Also dass eine Leistung noch gezeigt werden muss bei der schriftlichen und bei der mündlichen Matura.
Das Ministerium hat ja bekannt gegeben, einen sogenannten Chancenbonus auszuzahlen an Brennpunktschulen. 400 solcher Schulen gibt es in Österreich, 11 in Vorarlberg. Mhm. Ab Herbst steht dieses Geld für Personal, will es auch immer zur Verfügung, also es müssen keine Lehrerinnen und Lehrer sein, können auch andere, keine Ahnung, Logopädinnen oder so sein. Mhm. Wissen Sie schon oder wissen die Vorarlberger Schulen schon, diese 11, wie sie das Geld einsetzen werden im kommenden Jahr?
Es gibt schon Wünsche und Vorstellungen, ja, die werden in der Bildungsdirektion bearbeitet mit den Schulen. Ich möchte dazu grundsätzlich sagen, dass natürlich die Erkenntnis, dass Schulen, die eine größere Herausforderung haben wie andere, also dahinter liegt der Sozialindex, also Schulen, die in einem Umfeld sind, wo Umfeld stehen, wo viele Eltern entweder einen sehr niedrigen Bildungsabschluss oder eine hohe Anzahl von einkommensschwachen Familien sind oder sehr viele Eltern oder Kinder mit einer anderen Muttersprache als Deutsch sind, dass diese Schulen eine größere Herausforderung haben, das ist bekannt. Das ist auch richtig, wenn man diesen Schulen mehr Mittel zur Verfügung stellt. Wir machen das seit 6 Jahren bei den Schulen mit besonderen Herausforderungen und es ist ein bisschen ein sperriger Ausdruck, aber diese sozialindexbasierte Mittelzuteilung bei den Lehrern machen wir systematisch schon seit 3 Jahren. Ich freue mich natürlich darüber, wenn das Ministerium diese Idee übernimmt und im Grunde leicht abgewandelt das macht, was Vorarlberg seit Jahren schon macht. Es ist richtig so, dass man diesen Schulen mehr Mittel gibt. Der Bund übernimmt hier Verantwortung und ich erwarte mir natürlich auch, dass wir haben das bisher selbst bezahlt, dass hier auch der Bund finanziell eine Verantwortung übernimmt.
Also dass quasi dieses zusätzliche Geld aus dem Chancenbonus ein bisschen auch das Vorarlberger Programm ersetzt?
Das erwarte ich, weil es ist im Grunde dasselbe. Wir haben das nur schon vorher gemacht und wir wissen auch, dass diese Idee, was ich grundsätzlich befürworte, diese Idee im Ministerium sehr gut angekommen ist. Und schlussendlich sie zuerst diese 100 Schulen, 1000 Chancen, dieses Projekt aufgestellt haben, noch in der vorangegangenen Legislaturperiode. Jetzt mit der neuen Regierung wurde das umgewandelt in den Chancenbonus, in das Einrechnen. Im Grunde ist es genau das, den Sozialindex einrechnen in diesen Belastungsparameter für Schulen. Das ist richtig. Wie gesagt, das machen wir schon seit Jahren. Ja, ich meine, wir werden dieselben Dinge ja nicht doppelt finanzieren.
Das heißt, für die betroffenen Schulen selbst wird sich gar nicht so viel ändern?
Ich glaube schon, dass sich etwas ändert, weil sie können noch mehr wählen. Also sie können zum Beispiel sagen, ich brauche keine Lehrer, sondern ich hätte gerne einen Schulsozialarbeiter. Auch in der Schulsozialarbeit sind wir natürlich, ich glaube, sehr gut aufgestellt, sodass wirklich jede Schule auch Zugang hat zur Schulsozialarbeit. Wir stehen vor dem letzten Ausrollungsschritt. Dort sind wir in Gesprächen, wie wir das auch organisatorisch leisten können. Aber doch, wenn der Bund diese zusätzlichen Schulsozialarbeiter auch finanziert, nehmen wir sie gerne. Wir brauchen ja, die Schulen brauchen diese Unterstützung, ja.
Ein Reformbestreben des Bildungsministers oder ein Wunsch, sei es eine Vision, wie man es auch nennen will, mag es die Volksschule auf 6 Jahre auszuweiten. Mhm. Quasi eine gemeinsame Schule leit. Mhm. Ist das zu wenig? Ist das im Sinne des Landes? Wie sehen Sie diese Idee?
Sie haben es gut formuliert. Es ist ein Wunsch, eine Idee, ein Vorschlag, wie man in diese Richtung denken könnte. Und fachlich könnte man sich da wirklich ordentlich auseinandersetzen damit. Nur, ich glaube, das Ministerium stellt sich vor, dass sich jetzt Modellregionen melden, wo eine solche 6-jährige Volksschule umgesetzt werden kann. Das ist zu viel verlangt, denn wir wissen weder, welche Lehrer in der 6-jährigen Volksschule unterrichten sollen, also in der 5. und 6. Stufe. Sind das Volksschullehrer oder sind das Mittelschullehrer? Wir wissen auch nicht, nach welchem Lehrplan. Es gibt keinen, der müsste erarbeitet werden. Und jetzt bin ich noch beim Letzten, was die Gemeinden natürlich trifft. Wir wissen auch nicht, wo diese Klassen untergebracht werden sollen. Es gibt Volksschulen, die sind für die 4 Jahre ausgerichtet und so auch errichtet und gepflegt. Und es gibt Mittelschulen, die für 4 Jahre ausgerichtet sind. In den seltensten Fällen ist das in einem Gebäude oder in der Nähe. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie das in der Praxis im Moment umgesetzt werden kann. Deshalb muss ich das Ministerium doch bitten, dass es gewisse, zumindest den Ansatz einer Umsetzungsidee gibt. Es gibt auch keine rechtlichen Grundlagen. Also ich tue mir schwer, über eine Idee zu sprechen, die wirklich jetzt eine Vision ist und wo ich überhaupt nicht weiß, wie könnte ich das auf den Boden bringen.
Da fehlt dann wahrscheinlich auch noch der Anknüpfungspunkt an die weitere Schullaufbahn. Was passiert danach?
Genau, das fehlt auch. Das ist auch noch nicht durchdacht. Ich sage nicht, dass es nicht möglich ist, das durchzudenken, nur es ist nicht durchgedacht. Und gegen den Widerstand oder gegen den Willen oder ohne die Schullandschaft einzubeziehen, die Lehrerinnen und Lehrer, die Eltern, ist das einfach nicht machbar, ist das nicht umsetzbar.
Gibt es noch Chancen auf einen Modellversuch zur gemeinsamen Schule in Vorarlberg?
Wir haben eigentlich ein fertiges Konzept seit 2023, 2024 in der Schublade, das schon umsetzungsreif gewesen wäre. Aber wie der Name schon sagt, eine gemeinsame Schule ist nur dann eine gemeinsame Schule, wenn beide Schularten, also AHS-Unterstufe, Gymnasium und Mittelschule, dabei sind. Sonst ist es keine gemeinsame Schule. Und es ist uns damals nicht gelungen, eine AHS dazu zu gewinnen, hier mitzumachen. Weil die gesetzlichen Rahmenbedingungen des Bundes so sind, wie sie eben sind. Das haben wir nicht geschafft. Deshalb haben wir dieses Konzept in die Schublade getan. Das Ministerium kennt natürlich dieses Konzept. Bevor sich hier die rechtlichen Rahmenbedingungen nicht ändern, möchte ich keine leeren Kilometer machen. Wir haben so viele Aufgaben im Moment, die drängend sind, die wichtig sind in der Schullandschaft. Ich möchte meine Energie oder wir unsere Energie gerne dort hineinstecken.
Das heißt, es gibt auch, das war glaube ich Lustenau, wo es gescheitert ist?
Ja, so einfach kann man das nicht sagen. Die Region war angedacht, Dornbirn-Lustenau. Natürlich gäbe es dort auch Gymnasien, aber ich möchte auch niemandem ausrichten jetzt über die Medien, dass es an denen gescheitert ist. Es ist gescheitert, wir konnten dieses Commitment nicht finden und deshalb muss ich das akzeptieren. Es war der Widerstand zu groß. Wie gesagt, ohne eine gesetzliche Änderung beim Bund wird das auch nicht möglich sein. Vielleicht erleidet die 6-jährige Volksschule das gleiche Schicksal. Das wünsche ich mir nicht, aber damit möchte ich nur sagen, wie wichtig die Vorarbeit ist, auch eine gesetzliche Grundlage zu schaffen, dass es möglich ist, die Rahmenbedingungen, was Lehrplan, was welche Lehrer, welcher Raum anlangt, dass diese Bedingungen zumindest diskutiert worden sind. Das ist nicht der Fall.
Weil Sie es gerade erwähnt haben, es gibt ganz viele andere drängende Aufgaben in der Schullandschaft. Mhm. Nennen Sie mir doch bitte die 3 drängendsten.
Die 3 drängendsten. Also Das Allerdrängendste ist tatsächlich, dass wir nach wie vor zu wenig ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer haben. Und zwar sowohl in der Volksschule, wir sind jetzt kurz vor Abschluss dieses Schuljahrs, die Bildungsdirektion ist hoch engagiert an der Arbeit, dass für jede Volksschulklasse eine ausgebildete Lehrperson, eine Volksschullehrperson zur Verfügung steht. Dort sind wir noch nicht. Ich hoffe, dass es so wie in den anderen Jahren ist, dass sie es bis zum Schuljahresbeginn noch schaffen. Das ist das eine. Und das andere, es fehlen auch, und das ist vielleicht noch dramatischer, es fehlen in der Mittelstufe, also in der Sekundarstufe, viele Fachlehrer. Und durchaus Fächer, die noch nicht besetzt werden können, wie Mathe, Deutsch, Englisch. Das sind die drängendsten Themen. Es fehlen auch Fachlehrer in den naturwissenschaftlichen Fächern, in Biologie zum Beispiel oder Physik. Es fehlen auch Lehrer in Musik, in Bewegung und Sport. Und wir werden das auch mittelfristig nicht schaffen, wenn wir nicht eine stärkere pädagogische Hochschule bekommen. Diesen Wunsch oder diese Forderung kennt natürlich das Ministerium auch seit Jahren. Wir brauchen dort ein besseres Angebot, was das Fächerangebot anlangt. Sonst werden wir die Qualität, die wir alle so gerne haben in der Schule, auch nicht schaffen. Es ist natürlich ein Unterschied, ob eine ausgebildete Lehrperson im Unterricht steht oder eine nicht oder nur weniger ausgebildete. So ist unser System aufgebaut. Und wenn wir diese Lehrpersonen nicht haben, dann werden wir immer ein gewisses Qualitätslevel nicht erreichen. Das ist das allerdrängendste Problem. Damit zusammenhängend ist es das Problem der Sprache, der Sprachförderbedarf an den Schulen. Auch das hängt zusammen mit ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrern. Wir brauchen die Ressource, die ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrer, um das Thema Sprache, also Zweitsprache oder andere Nicht-Muttersprache, Deutschkinder, bestens vorzubereiten oder zu unterrichten. Das wäre das Zweite. Und das Dritte, lassen Sie mich kurz nachdenken. Es ist vielleicht, ja, das ist ein großes Thema, auch jetzt in der Reformpartnerschaft, auch schon seit Jahren bekannt, und wir drängen wirklich darauf, auch aus allen Bundesländern kommt diese Forderung, dass wir die Personen, die in den Schulen mit den Kindern arbeiten, in der Klasse stehen, also das sind die Lehrerinnen und Lehrer, das sind die schulische Assistenz, das sind die Freizeitpädagoginnen und Pädagogen, das sind zum Teil auch die Schulsozialarbeiterinnen, nicht mehr ganz so drängend, aber man könnte sie dazuzählen. Man könnte auch die administrativen Kräfte dazuzählen. Aber vor allem diejenigen, die an den Kindern, mit den Kindern pädagogisch arbeiten, dass die einen Anstellungsträger haben, einen Vorgesetzten, nämlich den Direktor, und nicht mehrere verschiedene Anstellungsträger. Jedes Bundesland hat sich hier auf den Weg gemacht, weil wir viel Unterstützungspersonal brauchen an den Schulen, weil die Inklusion, die natürlich gewollt ist und gewünscht ist, weil die Inklusion immer stärker wird, weil wir mehr Kinder mit Beeinträchtigung in den Regelklassen haben, ist gewünscht, ist gewollt, es ist wichtig, dass sie teilhaben können. Wir brauchen diese schulische Assistenz, aber die Rahmenbedingungen sind zerfleddert, weil es verschiedene Kompetenzen gibt. Also wenn es das in der Reformpartnerschaft gelingt, dass es hier einen Anstellungsträger gibt, dann haben wir sehr viel geschafft.
Wie optimistisch sind Sie da?
Ich bin gar nicht so unoptimistisch. Ich kann mir schon vorstellen, dass das gelingt. Sie wissen ja sicher, dass zum einen das schon weit gediehen ist und dass der Landeshauptmann den Vorsitz in der Länderkonferenz haben wird ab Juli, dass gleichzeitig auch wir den Vorsitz in der Landesbildungsreferentinnen- und Referentenkonferenz haben. Wir arbeiten alle daran, auch das Ministerium, das weiß ich, das an diesem Projekt arbeitet. Und das ist etwas, was natürlich auch die Verwaltung extrem vereinfacht, die Wege klarer macht, die Zuständigkeiten und das Arbeiten, und das ist ja das Wichtigste, in der Schule, in der Klasse einfacher macht.
Sie haben den Lehrermangel angesprochen, beziehungsweise die fehlenden Lehrerinnen und Lehrer noch fürs neue Schuljahr. Mhm. Wie sehr kann da die Demografie helfen? Denn in der Kinderbetreuung ist es ja so, dass der Bedarf zurückgeht. Das heißt, dieser Bedarf von heute in der Kinderbetreuung muss ja dann der Bedarf von morgen in der Schule sein.
Das ist richtig, ja. Ist ein bisschen bitter, ein bisschen makaber, wenn man mit weniger Kinder, mit geringeren Kinderzahlen ein Problem löst, in Anführungszeichen, oder hoffen kann, dass es sich löst. Wir wünschen uns ja alle mehr Nachwuchs. Es ist ja ein Problem für eine Gesellschaft, wenn sie nicht mehr wächst oder wenn sie keine, nicht genügend Geburten aufweisen kann. Das wird sich wahrscheinlich, sicher wird sich das niederspiegeln. Nur wir haben hier diesen strukturellen Mangel an ausgebildeten Lehrpersonen. Und wenn wir die Volksschule hernehmen, dann ist es schon so, dass sich hier vielleicht, das hoffe ich sehr, in den nächsten Jahren eine Entlastung abzeichnet. Aber in den Mittelschulen, die ja noch einmal 8 bis 9 Jahre draufkommen, dort wird es noch sehr viel länger gehen. Ich kann mich nicht damit begnügen, zu warten, dass in den nächsten 10 Jahren sich das dann schon irgendwie löst.
Wie sieht es denn in den Kinderbetreuungseinrichtungen jetzt aus? Da war mal von 2000 freien Plätzen die Rede. Die Gemeinden haben dementiert. Wie viele Plätze sind denn jetzt noch frei?
Die Gemeinden haben nicht in Summe dementiert, sondern konkret 3 Gemeinden, die wir uns, habe ich aus den Medien entnommen, die gerätselt haben, wie das Land oder die Fachabteilung auf diese freien Plätze kommt. Ich habe mir das sofort bei diesen 3 Gemeinden angesehen. Und vielleicht zum Verständnis, wir haben nur die Zahlen aus den Gemeinden selber. Und wir konnten sehen, dass unsere Zahlen natürlich stimmen. Also wir haben mit diesen 3 Gemeinden auch Kontakt aufgenommen. Jetzt insgesamt ist es so, diese 2000 Plätze sind tatsächlich leer, also stehen zur Verfügung. Wir haben also kein Problem insgesamt in Summe, die Kinder, die Bildung und Betreuung wollen oder die Eltern, die das wollen, unterzubringen. Aber natürlich haben wir 96 Gemeinden und 96 Mal eine andere Situation. Deshalb müssen wir in jeder Gemeinde genau hinsehen, wie viel zu viel oder zu wenig sie haben. Auch das gibt es noch. Es gibt noch Gemeinden, dort wächst der Bedarf. Die fühlen sich natürlich überhaupt nicht angesprochen, wenn ich sage, es gibt 2000 Plätze, die leer sind. Insgesamt ist es aber schon meine Pflicht, darauf zu schauen, dass wir vernünftig mit den Ressourcen, und da meine ich nicht nur mit dem Geld, sondern auch mit den Pädagoginnen und Pädagogen umgehen. Wir müssen schauen, dass wir natürlich die Qualität hochhalten, aber auch schauen, wie wir in einzelnen Fällen doch Gruppen schließen können, also wie die Gemeinden das können, wie Gruppen vielleicht zusammengelegt werden können. Wir haben einen großartigen Personalkindschlüssel in Vorarlberg, 1:5 im Kindergarten. Einen großartigen Schlüssel bei den Kleinen, 1:4. Wir können dort mit jedem Bundesland und ich glaube auch mit dem Nachbarland mithalten. Das ist nur ein Schnitt, das heißt, manchmal ist es höher, manchmal niedriger. Also es ist gut, wenn wir genau hinschauen. Es ist auch eine Möglichkeit, den Gemeinden zu helfen, die Kosten für die Kinderbildung und Betreuung in den Griff zu bekommen. Was ich in den letzten 3, 4 Jahren schon immer gehört habe, verständlicherweise, weil das eine große Belastung war, dass diese Kosten so hinaufschnellen. Und wenn wir jetzt planmäßig vorgehen und den Gemeinden auch helfen, diese Kosten anzuschauen und vorsichtig, ohne Kündigung, nur mit natürlichem Abgang, wenn es sein sollte, sanft zu reduzieren, dann glaube ich, ist das ein richtiger Weg.
Die Kosten für die Kinderbetreuung sind ja schon oder sind immer wieder Thema regelmäßig. Mhm. Ein Punkt betrifft auch die Förderungen. Mhm. Das Land hat ja, sagen wir, ist finanziell angespannt, das Landesbudget. Es herrscht ja ein bisschen Aufregung, weil die Kosten für die Förderungen für die privaten, für die dreijährigen privaten Betreuungen gekürzt, gestrichen wurden, um die Kinder in den Kindergarten zu bekommen. Mhm. Hat das geklappt?
Ja, aber ich hole ein bisschen aus und erkläre vielleicht, warum es überhaupt diese dreijährigen Harmonisierung gegeben hat oder immer noch gibt. Die Dreijährigen sind in Österreich seit 2008 Kindergartenkinder per Gesetz. Natürlich auch in Vorarlberg. Und in jedem anderen Bundesland sind die Dreijährigen auch im Kindergarten. In Vorarlberg hat man sich damals, 2008, dazu entschieden, weil die Gemeinden gesagt haben, wir haben nicht so viel Platz im Kindergarten, wir brauchen eine Zeit, diese Plätze aufzubauen, hat man sich entschieden, okay, lass die Kinder in der Kleinkindbetreuung oder in der Spielgruppe. Jetzt ist der Tarif für die Eltern in der Kleinkindbetreuung höher, weil dort ein anderer Personalschlüssel ist. Wir stützen diesen Tarif ab, dass die Eltern nicht mehr zahlen müssen wie im Kindergarten. 2008, jetzt haben wir 2026, das ist also 18 Jahre her, und mittlerweile haben die Gemeinden noch diese Plätze aufgebaut. Da hilft uns jetzt wieder diese Gesamtschau. 2000 Plätze sind leer im Kindergarten oder sind verfügbar, sagen wir so. Das heißt, wir könnten versuchen, diese Dreijährigen jetzt in den Kindergarten tatsächlich zu überführen. Und wenn es nicht geht, bleiben sie eben in der Kleinkindbetreuung, das geht auch. Nur wir stützen nicht mehr ab. Natürlich ist der Hintergedanke, wir müssen auch wirtschaftlich mit den Mitteln umgehen. Wenn Eltern sagen, nein, ich möchte, dass mein Kind in der Kleinkindbetreuung bleibt, dann sind die Eltern vielleicht auch bereit, den höheren Tarif zu zahlen. Es gibt dann auch Kinder, wo alle sagen, alle Beteiligten, das Kind ist noch nicht reif. Dafür haben wir Verständnis. Deshalb lassen wir einen Teil dieser Förderung immer stehen für solche Kinder. Wo vielleicht ein knappes, also vom Alter her knappes Kind, oder es gibt x Möglichkeiten, warum ein Kind dann vielleicht doch besser noch in der Kleinkindbetreuung bleibt, um ein Jahr der Reife noch zu bekommen. Diese Möglichkeit besteht immer. Und wir haben ja nicht mit einem Schlag diese Förderung abgeschafft, sondern wir haben einen Stufenplan. Jedes Jahr geht es um 20% zurück. Also so, dass langsam diese Kinder, die Dreijährigen, in den Kindergarten wechseln können. Wenn kein Platz dort ist, ist es nochmal was anderes. Aber wenn Platz dort ist, glaube ich, ist das die richtige Entscheidung.
Und funktioniert es, wenn man auf die Zahlen blickt fürs kommende Jahr?
Ja, ich habe die ganz aktuellen Zahlen jetzt nicht verfügbar, aber es ist hier ein Transformationsprozess in Gang.
Ein Thema, das Sie die letzten Wochen bewegt hat, ist diese Strafzahlung oder Zusatzzahlung für Eltern, die ihre Kinder verspätet abholen. Mhm. In Langen war das Thema, dann genau. Gibt es auch in Hart ein Thema und eine private Kinderbetreuungseinrichtungskette, die Kinderbetreuungs GmbH Verein.
Die Kinderbetreuung vor Adelberg.
Genau. Mhm. So war das. Die praktizieren das auch im Wiederholungsfall. Also, wie sehen Sie das?
Die Fragen sind natürlich auch an uns gekommen, vor allem von Elternseite und dann auch speziell von der Gemeinde Langen. Die haben die Information gegeben, dass es erstens einmal Sache der Gemeinde bzw. des Trägers ist, was er mit den Eltern ausmacht. Also es ist keine Frage, die das Land landesgesetzlich regelt oder regeln wird oder geregelt hat. Das ist auf einer privatrechtlichen Ebene. Aber wir haben auch dazu gesagt, dass wir es für sittenwidrig halten, wenn, das hängt ein bisschen davon ab, wie hoch diese Zahlung, nennen wir es Pönale, nennen wir es Verwaltungsbeitrag, wie auch immer, wenn dieser Betrag dazukommt. Da hängt es an der Höhe, ob es sittenwidrig ist oder nicht. Da gibt es auch ein OGH-Urteil dazu. Also in Wahrheit dürfte ich nur das verrechnen, was tatsächlich diese Minuten Mehrkosten wären, wenn man den Tarif umlegt auf zum Beispiel die Kindergartenzeit, auf die Stunden. Das wäre ein minimaler Betrag, das hätte wahrscheinlich auch keine Wirkung. Also es ist sittenwidrig, wenn dieser Betrag so hoch ist, dass er als Strafzahlung verstanden werden kann. Das war unsere Mitteilung, unsere Information sowohl an die Eltern als auch an die Gemeinde Langen. Mittlerweile ist das auch medial überall, glaube ich, kommuniziert worden. Also jede Gemeinde weiß das. Ich verstehe teilweise schon, was dahinter steht. Ich verstehe Pädagoginnen, die um 17 Uhr vielleicht heimgehen könnten oder um 17.30 Uhr. Und wenn dann Eltern nicht pünktlich sind und sie können den Dienst dort nicht verlassen. Das verstehe ich. Ich habe aber auch von anderen Einrichtungen gehört, wenn das eine Mama einfach nicht schafft, weil ein Unfall auf der Autobahn war, weil sie krank war, weil da können so viele Dinge passieren und das einmal ist, dann regt sich niemand auf. Und ich glaube, das ist das Große, die große Menge an, wenn es überhaupt viele sind, die zu spät kommen, haben einen triftigen Grund. Das war die Haltung des Landes, ist auch meine Haltung, und dabei werden wir bleiben.
Man hört schon aus Einrichtungen, jetzt auch aus privaten, es gibt halt wenige Eltern, aber die gibt es, die das regelmäßig tun, die zu spät kommen und das mehrfach pro Monat. Und die ihr Personal dann dadurch einfach länger anstellen müssen. Das kostet natürlich Geld. Mhm. Wie soll man sonst damit umgehen? Man kann sie nicht hinnehmen.
Das stimmt. Das ist eine Frage, die man so einfach auch nicht lösen kann. Aber es gibt auch die Ansicht, und die wird durch Studien hinterlegt, dass es vielleicht auch die Falschen trifft, wenn ich dann eine Strafzahlung einführe. Und zwar, weil ich dann vielleicht als Eltern, wenn ich es mir leisten kann, ich mir denke, ja gut, ich hole das Kind später ab, ich kann es mir ja leisten, ich zahle ja dafür. Dass ich also nicht erreiche damit, dass weniger zu spät abgeholt werden, weniger Kinder, sondern vielleicht sogar mehr. Es ist vielleicht dann doch keine erzieherische Maßnahme. Auch darüber haben wir mit Gemeindevertreterinnen und Vertretern diskutiert, die jetzt am Beispiel Langen das anders sehen.
Ein Thema, das mit dem Sie ebenfalls noch zu tun hatten, vielleicht noch kurz im Bildungsbereich, ist die Schule in Gurtis. Mhm. Das war auch im Landtag Thema. Mhm. Ich will hier gar nicht so sehr auf Gurtis eingehen, sondern auf Wart eigentlich, denn Sie haben im Landtag erwähnt, in Wart wird gerade wieder eine Schule eröffnet.
Mhm. Wart ist ein Sonderfall tatsächlich, weil Wart und Schröcken, diese beiden Gemeinden, sich vor Jahren committed haben, dass sie eine Schule gemeinsam führen, und das war Schröcken. Also die Warter Kinder sind jetzt über viele Jahre nach Schröcken gekommen, weil Wart zu wenig Kinder hatte und Schröcken in Wahrheit auch. Also beide zu wenig für eine Schule, aber miteinander konnte man das gut handeln. Vor einem Jahr sind die beiden Bürgermeister zu mir gekommen und haben gesagt, jetzt dreht sich das Verhältnis. Jetzt hat Schröcken ganz wenig Kinder, Wart aber einen Zuwachs. Und die Warter Gemeindevertretung, der Warter Bürgermeister erwartet sich, dass jetzt die Schröckener nach Wart gehen und nicht umgekehrt. Was im ersten Anschauen gesagt werden muss, ja, ist eigentlich logisch, wenn die beiden Bürgermeister sich darauf verständigen, dann ist das eigentlich logisch. Es hat natürlich ist eine Schule immer mehr als eine Schule, das wissen wir, und das hat viele Gespräche auch in den Gemeinden gebraucht, vor allem in Schröcken, die ihre liebgewordene Schule nicht aufgeben wollten. Aber die Lösung wird so sein, dass die Schröckener Kinder, die wirklich sehr wenige sind, im kommenden Schuljahr nach Wart in die Schule gehen. Dort steht eine voll ausgestattete, relativ neue Schule, ist glaube ich 12 Jahre alt, gut ausgestattet. Und die Schröckener Schule wird stillgelegt, also nicht geschlossen, es bleibt eine Schule, so heißt das formal, mit einer Schulkennzahl. Das heißt, wenn sich das wieder umdrehen würde, und wir haben immer eine Langzeitprognose, also wir schauen immer, alle Kinder, die auf der Welt sind, schauen wir uns an, und die Kinder, die schon da sind, die können wir mitrechnen, wie sich die Schülerzahlen auch entwickeln werden, das machen wir, und deshalb wissen wir, dass in den nächsten 5, 7, 10, so lange sind die Kinder noch nicht auf der Welt, aber die nächsten 6 Jahre ganz sicher Wart mehr Schülerinnen, deutlich mehr Schülerinnen und Schüler hat als Schröcken. Deshalb, Wart geht auf, Schröcken wird stillgelegt.
Und in Gurtis war es ja so, dass sie offenbar zunächst falsches Zahlenmaterial hatten. Und wie kann man sich das erklären, dass zunächst kein Bedarf war und dann doch?
Mhm. Wir haben uns die Zahlen noch einmal genauer angeschaut, das ist richtig, und wir haben den Zeitraum der Vorausschau zu knapp angenommen. Also es gab einmal eine Vorausschau, die aber, das ist schon länger her, die aber so nicht eingetroffen ist. Das heißt, wir haben uns auf Zahlen verlassen, die nur auf über 2 Jahre hinaus ein Bild gegeben haben. Und mir ist auch wichtig zu sagen, es geht nicht immer nur um die Schülerzahlen. Schülerzahlen ist ein wichtiger Parameter. Es geht aber auch um die Vorausschau. Also alle Kinder, die auf der Welt sind, können wir mitrechnen. Es geht auch um die Personalsituation. Also es gibt, Gott sei Dank, dort eine Lehrerin, die nicht in Pension gehen will, sondern bleiben will. Es hat zuerst auch geheißen, nur noch 2 Jahre, jetzt 4 Jahre. Das ist ein Unterschied, weil wenn diese Lehrerin jetzt in Pension gegangen wäre, dann hätten wir wahrscheinlich keine Lehrerin mehr nach Gurtis schicken können. Also die Personalsituation müssen wir immer mitdenken. Und zwar ganz einfach, weil die Bildungsdirektion die Pflicht hat, nicht nur die Aufgabe, sondern die Pflicht, jede Schule im ganzen Land einigermaßen fair zu behandeln, und sind wir wieder bei den ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrern, diese auch fair zu verteilen. Auch große Schulen haben Bedarfe, nicht nur kleine, also dort ist es ein Abwägen. Es gibt auch nicht einfach eine Formel, wo zum Schluss herauskommt, aha, ja, Schule geht zu, Schule geht auf. Das gibt es nicht, wir müssen immer und die Haltung der Gemeinde spielt auch noch mit. Wir müssen immer alle Parameter betrachten. Hätte ja auch sein können, dass der Bürgermeister sagt, ich will diese Schule nicht mehr erhalten, weil ich es nicht finanzieren kann. Kann sein. Gab es auch schon oder gibt es auch so Andeutungen in anderen Gemeinden. Wenn der Bürgermeister die Schule nicht mehr erhalten will, weil er es nicht mehr leisten kann zum Beispiel, dann ist das eine wichtige Aussage, weil die Gemeinde legt die Schule still. Also die Gemeinde stellt den Antrag, nicht die Bildungsdirektion. In diesem Fall hat der Bürgermeister dann gesagt, na eigentlich nützt es mir auch nichts, wenn die Schule zugeht. Es nützt mir gar nichts.
Wäre ohne öffentliche Aufregung, hätten Sie dann das Zahlmaterial nochmal angesehen und wäre die Schule dann geschlossen worden?
Ja, hätte ich, aber es war zeitlich dort wirklich sehr eng. Die Zahlen habe ich kurz vor diesem Elternabend bekommen. Das war etwas knapp. Also deshalb tue ich mir schwer, jetzt die Antwort ganz korrekt zu sagen. Ja, ich hoffe schon, aber es hat sich überschnitten.
Welchen Einfluss hat eine Petition, also eine klassische Online-Petition, an der 1000 Menschen unterschreiben für ein 300-Einwohner-Dorf? Das kann man ja, wenn man rechnen kann, sieht man da gleich, da sind nicht nur Einwohner dabei.
Genau, wir haben uns das natürlich auch genau angesehen, wobei ich das Engagement der Eltern oder der Menschen, die sich für ihre Schule einsetzen, natürlich sehr wertschätze. Das ist immer gut, wenn sich Menschen für ihr eigenes Leben, für ihre eigene Lebensumgebung auch einsetzen und für die Bedingungen kämpfen. Aber wir haben die Petition natürlich auch übernommen und wir haben es uns auch genau angesehen. Es ist, wie soll ich sagen, ein bisschen irritierend, wenn natürlich Menschen aus den Niederlanden und aus wirklich weit entfernt unterschrieben haben. Rechtlich, sie ist nicht rechtlich bindend, aber wenn das gewesen wäre, hätte man das natürlich genauer anschauen müssen.
Ein Thema noch, wir sind schon sehr weit fortgeschritten in der Zeit, eigentlich schon drüber, aber wir müssen einfach noch kurz über Stefanie Gräfe reden. Mhm. Das hat sie die letzten Wochen und Monate ja immer wieder verfolgt, eigentlich seit Februar, seit sie bekannt gegeben haben, dass der Vertrag, März, dass der Vertrag nicht verlängert wird in 2 Jahren. Mhm. Mittlerweile ist das, ich würde sagen, eskaliert, journalistisch gesehen. Mhm. Stefanie Gräfe ist freigestellt, weil sie Monika Wagner angezeigt hat. Die Staatsanwaltschaft hat den Akt bereits beiseite gelegt. Mhm. So die ganz kurze Zusammenfassung.
Genau. Mhm.
Wie geht es jetzt mit Stefanie Gräfe weiter?
Ich kann Ihnen sagen, dass wir uns das im Aufsichtsrat natürlich sehr genau anschauen, vor allem die Situation am Theater. Also wir wollen, dass dieses Team, es geht um 66 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gut in die nächste Spielzeit starten können. Und deshalb müssen sie auch eine Sicherheit und eine Planbarkeit für die nächste Spielzeit haben. Darüber sind wir uns einig im Aufsichtsrat. Das heißt, wir möchten den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern noch vor Ende dieser Spielzeit, also die geht jetzt noch 2 Wochen, auch Klarheit geben und Sicherheit, wie es weitergeht. Da sind wir jetzt die nächsten Schritte am Ausarbeiten und werden dann das auch zeitnah kommunizieren.
Sie haben ja gesagt, wenn die, je nachdem, was bei den Ermittlungen rauskommt, das wollen Sie abwarten. Der Zeitpunkt ist ja mittlerweile vorbei.
Mhm. Nicht ganz. Es ist so, dass Stefanie Gräfe die Möglichkeit hatte und auch diese Möglichkeit ergriffen hat, eine schriftliche Begründung von der Staatsanwaltschaft für die Entscheidung zu verlangen. Das hat sie in der Frist getan. Jetzt verlängert sich der Zeitpunkt, bis die Entscheidung der Staatsanwaltschaft Rechtskraft erwächst, verlängert sich noch. Also noch ist dieser Zeitraum noch nicht ganz vorbei.
Wann ist er vorbei?
Das kommt drauf an. Also diesen ersten Schritt hat Stefanie Gräfe gemacht. Sie hat eine schriftliche Begründung verlangt. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft 2 Wochen Zeit, diese Begründung zu liefern. Und dann gibt es noch einmal 2 Wochen, wo Stefanie Gräfe Zeit hat, noch einmal zu verlangen, dass sich der Senat am Landesgericht damit befasst.
Es kann sich also noch ein bisschen ziehen, aber Sie sagen, Sie wollen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 2 Wochen
Klarheit geben. Wir wollen ihnen Klarheit geben, ja.
Dann werde ich Sie in 2 Wochen noch einmal anrufen und nachfragen. Bis dahin eine schöne Zeit. Vielen Dank für den Besuch bei uns im Studio.
Ich danke Ihnen. Vielen Dank.
Meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zusehen heute. Danke auch im Namen von den Kolleginnen von Voll.at und Lenne TV, die hier wie immer dieses schöne Studio zur Verfügung stellen. Ich freue mich schon auf nächstes Mal, wenn wir uns wieder sehen, hören oder lesen. Auf Wiedersehen.